ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und im Eine Stunde Reden Podcast von Bremen 2 spreche ich mit irgendwelchen zufällig ausgewählten Menschen über ihr Leben und was sie so beschäftigt. Bei Kunsthistorikerin Katja Riemer ist das neben dem Job Drachenboot fahren und zwar mit Frauen, die Brustkrebs haben oder hatten.
Das sind bis zu 20, die gemeinsam im Boot sitzen. Wenn ich einen schlechten Tag habe, kann ich trotzdem mit. Man konzentriert sich im Boot einfach nur aufs Paddeln, auf den Takt, auf die Technik, auf die frische Luft, auf die Sonne im Gesicht. Da kann man wirklich mal abschalten. Da spielt alles andere drumherum. Selbst bei mir die Kunst, bei den Frauen die Therapie, das was auch immer, der Alltag spielt keine Rolle.
Katja Riemer ist 46, liebt ihren Job und ist sich ganz sicher, das Glas ist immer halb voll. Selbst als ihre Mutter die Diagnose Krebs bekommt, während Katja gerade mitten in den Abi-Prüfungen steckte.
Das knallte bei uns total rein. Also das Thema krank und sterben war eigentlich wirklich nicht angesagt. Aber auch sie war 6 Jahre krank und die Zeit ist aber keine, die ich als überwiegend belastend, traurig, schwer in Erinnerung habe. Also es gab immer mal wieder schwere Momente, aber das Glas war immer halb voll.
Wie es für Katja Riemer war, von Göttingen nach Bremen zu gehen, warum sie mit Nähen angefangen hat und wie es kam, dass sie heute ein Lieblingshörspiel hat, das erzählt sie jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Katja Riemer.
Hallo.
Wir haben uns getroffen heute früh an einer Straßenkreuzung östlich von der Bremer Innenstadt. Das ist so die Grenze zwischen City und Viertel. Und da steht ein großes, markantes Gebäude an dieser Kreuzung. Und just in diesem Gebäude bist du auch beruflich tätig. Du warst quasi auf dem Weg
zur Arbeit. Ich war auf dem Weg zur Kunsthalle und da stand ein Mensch mit einem Zettel.
Ja, Schild. Ich nenne es immer Schild.
Es ist einfach ein Schild. Ich gebe zu, es war ein Schild.
Eine Stunde reden, Fragezeichen. Was hast du gedacht?
Ich habe gedacht, oh je, daneben ist die Kamera. Und dann habe ich gedacht, das ist zu gut. Ich muss einen Spruch machen. Und ich glaube, ich habe gesagt, du willst ernsthaft mit mir eine Stunde reden.
Und ich habe
gesagt, ja.
Nicht jetzt hier, aber wir treffen uns und setzen uns ins Studio. Genau, wir machen immer so ein kleines Filmchen. Wer Bremen 2 bei Facebook folgt, kann das sehen. Und bei budenundbinden.de wird es auch in unregelmäßigen Abständen eingesetzt und als Vertical zu sehen sein. Aber das ist ja nur ein Wimpernschlag. Das sind 90 Sekunden. Und wir haben jetzt ja wirklich mal Zeit, über die Dinge zu sprechen, die dich bewegen. Das, was dich umtreibt, ist das Thema. Und du hast auch gesagt, da gibt es was.
Es gibt viele Dinge, die mich umtreiben, bestimmt. Aber ich bin gespannt, welche du rauskriegst.
Ich habe dann schon gleich gefragt, ist das Loch denn schon voll? Denn es gibt in der Kunsthalle Bremen, für die, die das nicht kennen, die hat einen Anbau bekommen vor einigen Jahren. Und da gibt es einen Hohlraum, der geht sogar über mehrere Stockwerke.
Genau.
Und dort können Besucherinnen und Besucher, aber auch andere Menschen, die das gezielt machen möchten, etwas reinwerfen, was dann für immer in diesem Steinsarg liegt.
Genau. Es ist eine Genisa, es ist von Wolfgang Heinke, einem Bremer Künstler. Und das Lustige ist, mein Büro ist quasi direkt darüber, also über der Einwurfstelle.
Und, ja, es ist Geni.
Das ist eine Genisa, also Genisa. Es spricht an auf die jüdische Tradition der Genisa, also Orte, wo heilige Schriften aufbewahrt wurden, wenn sie nicht mehr liturgisch benutzt wurden. Und letztlich gibt es manche Quellen, die wir nur dadurch kennen, dass sie in solchen Gedächtnisräumen aufbewahrt wurden, weil wenn die Räume, ja, also wenn irgendwie das Gebäude defekt ist, aber irgendwie Krieg, Jahrhunderte sozusagen, da gibt es Orte, wo diese Schriftrollen dann wieder auftauchen. Und Wolfgang Heinke hat diese Idee aufgenommen und hat uns in der Kunsthalle, als wir 2009 bis 2011 umgebaut haben, eben eine Genisa für uns gebaut. Und das Schöne ist, bei der Eröffnung war ich dabei und ich habe gesehen, wie Besucher, die ja wussten, also man hatte natürlich in den Reden auch erzählt, wir haben ein paar neue Kunstwerke auch im Bau, gehen Sie doch mal suchen. Und es gab Besucher, vor allen Dingen war das bei der Mitgliedereröffnung, also sprich es waren Mitglieder des Kunstvereins, die teilweise ihre eigenen Werke dort rein. Also ich habe gesehen, einen Besucher, der seine personalisierte Eintrittskarte für diese Voreröffnung genommen hat, sehr aufwendig, wie so ein Origami gefaltet hat und dann dort hinein hat fliegen lassen. Und das liegt halt da drin und über die Jahre wächst halt dort Gedächtnis, Erinnerung, Schicht für Schicht.
Und was ist, wenn es schon in 5 Jahren voll ist? Dann ist das
so. Also es ist ja seit 2011 da und es ist noch nicht voll. wir haben da noch ein bisschen Zeit. Es ist ja auch nicht so, man könnte natürlich auf die Idee kommen, werfen, also ich wurde das auch gefragt, wirft da jetzt jeder seinen Apfelbutzen rein? Sage ich, naja, Apfelbutzen kommen hier ja nicht lang. Also Essen im Museum haben wir nicht so gerne. Aber es sind jetzt auch keine Kaugummis, Taschentücher, Müll, der da reinwandert. Wir haben da schon mal gelegentlich einen Blick drauf, ob da was passiert. Es passiert nichts. Die Leute gehen da sehr achtsam mit um und haben verstanden, dass es ein besonderer Ort ist und geben, wenn, dann wirklich Dinge, wo sie sich Gedanken gemacht haben.
Wie kann man da einen Blick drauf haben? Ist da eine Glasscheibe oder macht man das mit so einer Kamera, wie beim Kanalrohr?
Nein, wir gucken da jetzt nicht rein, wir spionieren da auch nicht drin herum, aber wir haben ja Wachpersonal, die natürlich auch gucken, dass in den Kunstwerken nichts passiert und da kann man natürlich dann schon sagen, na, habt mal das ein bisschen im Blick. Und natürlich interessiert uns immer auch, was die Besucher machen und dann, wir laufen ja auch manchmal ein bisschen inkognito als Besucher durchs Haus und dann sehen wir natürlich, laufen die Leute daran vorbei, finden die das überhaupt, müssen wir ein Schild aufstellen? Ja, nein, vielleicht.
Und es gibt keins, oder?
Es gibt ein Schild, aber jetzt nicht so mit groß Bling Bling und Hallo, hier ist das Loch, sondern man soll es ja schon auch entdecken. Aber das Interessante ist, dass wirklich viele dort zu sich kommen, innehalten, wenn man ihnen ein bisschen was dazu erklärt, auch verstehen, dass das auch ein bisschen konzeptuell gedacht ist. Man kann sich quasi davor stellen und seine Gedanken hineingeben. Also immateriell, da ist dann,
das
da
ist
weiß
dann
jemand halt.
Entdecken,
das ist schwer da zu entdecken, aber es ist halt schon, es macht halt was mit einem und dem Haus. Und das ist ganz schön.
Das ist so ein bisschen wie eine Stunde reden. Hier sammeln wir auch Gedanken.
Deswegen habe ich ja gesagt, vielleicht haben wir was zu entdecken.
Und dann bist du von Beruf, also das Du war gleich klar.
Ja,
du,
ich habe dich ja angequatscht.
Genau, wir können auch siezen, aber ich finde das Du auch in Ordnung. Früher mussten wir siezen, deswegen ist noch so ein bisschen die Auflage, erklär das mal, wenn dann das Du da ist, dass es eben einfach sich für dieses Setting empfohlen hat. Dann bist du von Haus aus vermutlich irgendwie sowas wie
Kunsthistorikerin. Mhm. Also ich habe Kunstgeschichte studiert, Französisch und Publizistik, aber es ging dann halt Richtung Museum. Ich habe mein Volontariat in der Kunsthalle gemacht, sprich sowas wie Referendariat. Nein, ich bin keine Bremerin. Ich komme gebürtig aus dem Süden, aus Heidelberg. Bin immer weiter in den Norden gewandert, über Göttingen ganz lange, nach Bremen. Und bin jetzt schon 15 Jahre hier.
Geht schnell, ne?
Ja.
Und jetzt hast du welches Alter erreicht?
Da muss ich kurz rechnen. Das geht nicht so einfach.
Es gibt eigentlich so ein Jahr, der auf dem Perso steht.
Ja, was haben wir denn? 46.
Ja. Und in Bremen bist du oder bist du mit mehreren Leuten unter einem Dach?
Ich bin mit mehreren, also zu zweit unter einem Dach. Also in der Wohnung. Unter dem Dach sind noch mehr.
Also du bist verpartnert.
Ich bin verpartnert und in dem Haus wohnen aber noch andere Menschen.
Okay. Schön. Und Haustiere?
Nein.
Keine Fische?
Nein, weder Fische noch sonst irgendwas.
Katzen?
Gelegentlich kommen Spinnen vorbei, aber die dürfen auch wieder ausziehen.
Ja, die sind ja immer ein Zeichen dafür, dass es Ungeziefer gibt.
Es gibt was zu essen und es ist trocken. Mhm. Spinnen sind nur da, wo es trocken ist. Also
okay,
ist auch nicht
also
schlecht.
Kein Schimmel, keine Feuchtigkeit.
Genau.
Wäre das Haus feuchtigkeitsgefährdet? Ist es ein altes Gebäude?
Es ist ein Altbremer Haus.
Katja, und dann, wo wir schon dabei sind, können wir jetzt schon ruhig mal dich in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens gucken lassen. Da darfst du drei Zettelchen ziehen. Aufhalten und vorlesen, die sind in Sie formuliert. Du kannst das nach Du umformulieren oder so
alle
vorlesen.
Alle auf einmal rausholen oder nacheinander?
Hol ruhig mal drei raus.
Kannst du gut tanzen? Ich tue es durchaus, aber gut. Ich tanze. Also ich bin keine Turniertänzerin, aber zur Not tanze ich auch. Aber mehr so für mich.
Aber das Rhythmusgefühl ist im Blut.
Ja, Takt spielt eine Rolle. Ist mein Glas meistens halb leer oder halb voll? Definitiv immer halb voll.
Gut, die positive
es ist
Optimistin.
Die immer optimistisch bleiben, sonst wird's anstrengend. Welche Rolle in einer Seifenoper wäre meine? Oh Gott, ich wäre da und würde mich um viele Dinge kümmern, vermutlich. Aber von der großen Schwester.
Die aktive große Schwester.
Die aktive große Schwester, das passt schon.
Und ist lineares Fernsehen ist noch deins?
Ja. Klar, also es gibt auch sowas wie Internet, aber da wird auch was geguckt. Aber nee, ich bin ganz klassisch. Ich gucke so alles, vor allen Dingen auch die Guten.
20 Uhr Tagesschau?
Ja, natürlich. Immer. Gestern Abend. Zack.
Gibt es irgendjemanden, den du ähnlich stark verehrst wie die Katholiken den Papst?
Nein.
Irgendein Künstler?
Ich bin nicht groß Fan von irgendwas. Also ich kann nicht behaupten, also ich bin weder eine Swiftie noch eine. Also bei mir gibt es jetzt irgendwie keine Popstars oder Sportikonen. Es gibt tolle Sportler, die ich toll finde. Aber da hängen keine Starschnitte zu Hause an der Wand oder
auch
wird irgendwas gesammelt.
Nein.
Also ich gucke Fußball und ja, ich freue mich, wenn ich in der Neustadt das Werderhorn höre und ich gehe da auch mal hin und ich singe da auch mit, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende mit Bundesliga verbringe. Sport generell schon, aber eher wirklich alles, alles was geht.
Die Bremer Neustadt ist ein Stadtteil, der, die einen sagen, auf der falschen Weserseite ist, die anderen sagen auf der richtigen. Aber ist auch ziemlich voll, ne? Oder? Je nachdem, wo man da ist oder wo man da rumläuft, ist...
Je nachdem, wo man ist, wahrscheinlich. Aber ja, dieses mit der falschen Seite, also als ich hierher zog und mir eine Wohnung suchte, ich landete sehr schnell in der Neustadt, weil ich mich da wohlgefühlt habe, mit dem Fahrrad rumgefahren bin auf Wohnungssuche und gedacht habe, ach, das hier ist so meins. Es gab auch andere Viertel hier, wo ich so gedacht habe, nee, ist nicht so meins.
Was ist dir aufgefallen? Positiv?
Die Architektur, mir gefiel die Fahrradinfrastruktur, die kurzen Wege, den Weg am Werdersee lang. Also ich habe eher so geguckt, wie werde ich mich denn Richtung Kunsthalle bewegen? Den Weg, den fahre ich ja nur öfter. Da habe ich geguckt, dass ich mich da irgendwie wohlfühle, angebunden. Ich meine, vor 15 Jahren war das Bundentor noch nicht so, wie es heute ist. Also ich habe da durchaus auch ein bisschen Wandel gesehen, mich gefreut, dass da tatsächlich mal ein Café um die Ecke war, wo man hingehen konnte. Man merkt, dass der Generationenwechsel auf jeden Fall da ist. Es wird ein bisschen hipper. Ich hoffe nicht zu hip. Ich fand die Mischung einfach auch schön, dass wirklich von kleinen Kindern bis alt und alles dazwischen auch wirklich alles da ist.
Und ich finde diese Parkanlage, die sich ja so durchzieht, ne, die ist so charakteristisch, finde ich, für die Neustadt.
Ja, genau. Ich bin halt mehr die Werdersee-Ecke und nicht die Neustadt-Wallanlagen. Aber der See, der ist schon ein ziemliches Pfund. Also wenn ich das Kollegen aus Berlin, aus Museen erzähle, dass ich gerade 10 Minuten am Deich lang geradelt bin zur Arbeit, die kriegen große Augen und sind ein bisschen neidisch.
Und hast du viele solche Besprechungen, solche Konferenzen dann?
Ja,
überregional?
Klar, immer mal.
Und dann stimmt ihr ab, wann wer welches Kunstwerk kriegt?
Na, ich bin ja nicht in dem Bereich Ausstellungen tätig mehr. Also das war ich mal, aber ich kümmere mich um die Digitalisierung unserer Bestände, also dass alle unsere Werke online gehen. Da tausche ich mich mit den Kollegen aus, dass wir die alle nach gleichen Standards online bringen, dass man im Idealfall, falls wir bei einer Druckgrafik ja mehrere Exemplare, also in Berlin, München und so, vielleicht auch außerhalb Deutschlands haben, dass wir die alle gleich verschlagworten, dass man die im Idealfall auch alle finden könnte mit den gleichen Schlagworten.
Spannend. Und wann seid ihr fertig?
Die Frage ist, gut, wir kriegen ja auch immer Neues dazu. Also es wächst ja auch stetig. Also selbst wenn wir jetzt mal pro Jahr irgendwie 6.000 Werke online schalten, aber in dem Jahr 6.000 reinkämen.
Kommen so viele?
Manchmal. Es gibt so Jahre, wo wirklich viel kommt. Beim Jubiläum 2023, da kam viel. Manchmal kommen ja auch einfach Nachlässe. Das sind dann gerade im Kupferstichkabinett halt nicht nur so 1, 2, 3, 4, 5 Gemälde, sondern es sind dann gerne mal so 1.000, 1.500. Und wenn dann halt pro Jahr mal 3, 4 solche Schenkungen kommen, dann kommen wir gegen den neu reinkommenden Berg nicht so richtig an. Aber ja.
Und das ist alles Kunst oder kann auch was weg?
Das, was bei mir ankommt, ist dann alles Kunst und da darf nichts weg. Da gibt es Ebenen davor, wo entschieden wird. Na klar, ob es wirklich zu uns kommt oder ob es woanders besser aufgehoben wäre.
Denn wenn es einfach nur rumliegt in der Kunsthalle und es keiner sehen kann, weil es nicht möglich ist, hat es ja auch keinen Sinn.
Genau, also wir haben ja ungefähr 200.000 Arbeiten auf Papier. Davon war ein Bruchteil bis jetzt ausgestellt. Das ist halt das Tolle an der Digitalisierung, dass wir halt wirklich jedes Werk, selbst wenn es das nie in einer Ausstellung schaffen sollte, dass man es trotzdem recherchieren kann, dass also auch dieses Bildgedächtnis nicht verloren geht.
Und dass man es angucken kann.
Dass man es angucken kann, dass man auch neue Fragestellungen entwickeln kann. Das Spannende ist auch, also wir machen das seit 2014. Wir haben jetzt aktuell rund 40.000 Arbeiten online. Das ist schon mal ganz schön.
Und von wie vielen?
Na, von ungefähr, also ich spreche jetzt nur vom Papier, von rund 200.000. Natürlich hatten wir am Anfang auch, also bis dieser ganze Prozess installiert ist, braucht es natürlich einfach Zeit und sammelt erstmal Erfahrungen, was geht wie und manche Bestände gehen schneller als andere. Die alten Bestände, also Deutschland 15. Jahrhundert, dauert manchmal länger, weil wir auf Latein unterwegs sind oder die Inventarbücher auf Französisch geschrieben wurden in Süderlin und dann dauert das Informationen aus den Papierquellen zusammentragen einfach länger. Worauf wollte ich raus?
Dass
schon viel geschafft ist. Ach genau, ich wollte darauf raus, das Suchen und Finden, dass wir halt merken, obwohl jetzt immer noch nur ein Teil in der Datenbank ist, wobei intern ein bisschen mehr drin ist, als online zu sehen ist, dass viele Werke in Ausstellungen gelandet sind in den letzten Jahren, von denen ich genau weiß, die wären nicht in die Ausstellung gekommen, wenn wir sie nicht schon erschlossen hätten. Also natürlich ist es für die Kollegen auch einfach sichtbarer, was wir selber haben. Denn die wenigsten von uns haben wirklich alle Werke jemals gesehen. Und ich habe den Luxus, ich sehe die halt tatsächlich alle. Weil in dem Moment, wo wir sie digitalisieren, sehe ich sie. Also das freut mich dann auch, wenn ich dann sehe, so Werkliste, Ausstellung, guck mal, ach, da und da weiß ich doch, das habe ich doch gerade erst gefunden, das hatte bis jetzt nicht mal ein Künstler. Jetzt hat es einen.
Das heißt, man wusste nicht, von wem es ist ursprünglich.
Genau.
Oder anfangs.
Also da liegt auch einiges, was einfach anonym ist oder wo im Inventarbuch nicht drin steht, von wem es ist, aber man es halt heute weiß. Wir puzzeln das wirklich alles zusammen.
Und dann wird es gefunden, weil die Leute es eben mit Schlagworten.
Genau, weil es entweder über den Titel
bekommen.
Also einfach, weil der Titel mal nicht mehr nur historische Szene ist, sondern vielleicht einfach da steht, wer denn da mit wem was tut. Wenn es dann halt plötzlich ein Ludwig der 14. ist und jemand gerade eine Ausstellung zu Ludwig dem 14. macht, dann findet der halt den Ludwig den 14. und dann landet es auch gerne mal an der Wand.
Was sind die fünf skurrilsten oder interessantesten oder die dich noch am meisten beschäftigen, wenn du jetzt dran denkst, Dinge, die du da bisher digitalisiert hast?
Eins der lustigsten Dinge war das bis jetzt kleinste Objekt. Also wir haben mal eine kleine Fliege, eine Stubenfliege gedruckt auf Papier gefunden. Die ist 2,3 Zentimeterchen groß. Also die ist wirklich futzelklein. Die lag zwischen sehr vielen, sehr großen Dingen. Und dass die es dazwischen überhaupt noch geschafft hat, dass sie heute da ist, das fand ich sehr amüsant. Und dass es dann so eine Stubenfliege war, die da quasi so, also wie so Fliegen gerne herum, das war ein lustiger Moment.
Und das Papier war ein DIN A4 Blatt oder DIN A5?
Nee, das Objekt war aus, also wir vermuten, dass diese Fliege ursprünglich mal auf einem viel größeren Blatt war und halt von irgendwem mal ausgeschnitten wurde von irgendeinem Sammler, weil der nur diese Fliege haben wollte. Oder es war ein Blatt mit vielen Insekten und man hat die alle einzeln ausgeschnitten. Also bei mir im Depot taucht fliegt halt wirklich nur so ein Mini-Papierstückchen.
So groß
Fliege.
Wie ein Daumennagel,
ja,
oder?
Ja, so groß wie ein Daumennagel. Und da ist halt wirklich eine originalgetreue Fliege drauf, eine Stubenfliege. Das ist ein lustiges Objekt. Und wenn man dann sagt, naja, ordne es mal kunsthistorisch ein.
Schwierig.
Es ist eine Fliege. Wir wissen auch, glaube ich, bis heute nicht, von wem diese Fliege eigentlich ist. Aber es ist eine französische Fliege. Soweit haben wir uns, glaube ich, drauf geeinigt.
Woran erkennt man das?
Ich glaube, wir haben es daraus rückgeschlossen, wo es lag. Unsere Bestände liegen ja sortiert nach, die liegt nicht einfach nur alphabetisch, sondern die Druckgrafiken sind getrennt von den Zeichnungen innerhalb der Druckgrafiken.
Okay.
Und so.
Top 2?
Top 2. Was wolltest du? Du wolltest
die fünf
noch
besten.
Die fünf besten.
Oder die fünf skurrilsten oder die dir sofort einfallen.
Oh. Das Problem ist, es sind halt einfach viel zu viele, um so eine Top 5
aber
aufzumachen.
Aber gibt es irgendwas, wenn du die Augen schließt, gibt es irgendwas, was dann kommt? Das sind ja alles Bilder. Also alles sind ja Dinge, die auf Papier nicht geschrieben, sondern irgendwie gestalterisch dargestellt worden sind.
Also was ähnlich beeindruckend ist, einfach weil es sehr groß ist, ist von John Cage Steps. Das ist mehrere Meter lang, auch auf Papier. Also das ist das Gegenteil.
Und da
von,
sieht man dann Fußspuren.
Da sieht man Fußspuren und eine Besenspur von John Cage. Das ist ein Riesending. Also das ist das Gegenteil. Und da weiß, das haben wir auch noch nicht digitalisiert, weil das in unser Standard Verfahren nicht reinpasst, weil es einfach viel zu groß ist und eher wie ein Gemälde irgendwann fotografiert werden wird, wenn es an der Wand hängt. Und ansonsten gibt es immer, es schwankt total, an welchem Thema wir gerade dran sind. Also
es sind
im Moment
bestimmt unzählige
bin ich,
Landschaften, oder?
Also es ist Wahnsinn.
Und Häuser.
Also natürlich gibt es ganz viele. Manchmal gibt es Tage, da sehe ich nur Kühe und dann gibt es Tage, da sehe ich nur Schiffe. Je nachdem, in welchem Bestand ich unterwegs bin. Niederländer 17. sind viele Kühe, viele Windmühlen, viele Schiffe.
Sind die alle bunt oder meistens schwarz-weiß?
Da sind sie überwiegend schwarz-weiß in der Druckgrafik, ja. Aber dann gibt es natürlich, wenn ich dann in Deutschland 20. Jahrhundert, alles abstrakt, dann bin ich in totalen Farbwelten unterwegs und dann sind die Kühe auch sehr weit weg. Dann freut man sich auch manchmal mal wieder über eine Kuh oder ein Schaf. Also es ist wirklich dadurch, dass ich gucke halt ganz anders auf die Kunst, wenn ich da am Digitalisieren bin. Ich kann mich nicht vor jedem Blatt verkünsteln und kann auch nicht zu jedem Blatt eine Doktorarbeit schreiben. Also ich habe gar nicht die Zeit, sondern ich muss an denen relativ schnell vorbei und möglichst schnell möglichst viel Inhalt rausziehen in den Datensatz. Ich freue mich dann einfach oft über Bestände, wo ich weiß, oh, das wird schnell gehen. Es gibt ein gutes Buch, also ein gutes Werkverzeichnis, da kann ich viel nachschlagen. Da hat schon mal jemand gearbeitet und dann gibt es Kästen, da guckt man drauf und denkt, oh, hier ist bestimmt viel zu entdecken.
Der berühmte Schuhkarton.
Ja, nur Schuhkartons sind zum Glück nicht. Aber klar, es gibt so Kisten, wo man das Gefühl hat, also hier war wirklich lange wohl keiner dran. Und die sind dann spannend, weil da kann dann alles drin sein. Gefühlt von, also es gibt nicht den Moment, dass ich da schon Dürer entdeckt habe oder den Raphael oder irgendeine Mordsentdeckung gemacht hat, aber viele in der Summe einfach viele schöne Positionen, die wir sonst gar nicht. Und was wir im Depot gerade viel entdecken, ist Positionen von Frauen. Künstlerinnen, die bis jetzt nicht so sichtbar waren, weil sie.
Position heißt Bilder.
Ja, genau. Also eine künstlerische Position, also dann das Gesamtwerk oder eine Werkgruppe von Künstlerinnen, die wir so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten.
Weil und was haben die dann gemalt oder gezeichnet?
Alles. Genauso wie die Männer. Vielleicht ein Schwerpunkt eben nicht Kühe. Bei den weiblichen Akten, aber alles. Blumen, was sie sehen draußen in der Welt.
Okay, und was ist aktuell der Fall?
Im Moment bereite ich gerade Projekte vor und wir digitalisieren gerade Bremer Handzeichnungen. Also Zeichnungen, die von Bremern und Bremerinnen und umzu gemacht wurden, die Bremer Motive zeigen. Und das ist eine sehr...
Also das Rathaus?
Ja, oder? Auch. Also das Rathaus, die Stephanikirche haben wir dabei. Es geht vom 17. Jahrhundert bis heute. Also wirklich kreuz und quer. Und das so sich dann zum ersten Mal auch... Also ich kann das halt schon in der Datenbank mir einfach mal, gib mir mal alle Bremer. Das sind so Zusammenstellungen, die ich dann wie auf so einem Dia-Leuchttisch auf dem Monitor habe, die hat vorher so noch keiner gesehen. Und da gibt es halt dann wirklich auch so in dieser Zusammenschau, entdeckt man einfach Themen oder denkt, da sage ich mal den Kollegen hier, hast du das da eigentlich schon gesehen?
Gibt es ein Motiv, wo man sagen kann, das ist bremisch garantiert am häufigsten dargestellt worden? Die Stadtmusikanten oder irgendein Kirchturm oder ist es die Weser? Es gibt bestimmt einen Schlag, oder wenn man das eingibt, im Zusammenhang mit Bremen kriegt man die meisten aktuell digitalisierten Motive. Da werden es nicht Kühe sein bei Bremen.
Ich glaube, Landschaft als Obergattung Landschaft ist halt schon viel. Auch wirklich umzu. Also so Worpswede, die Wümme, mit Schiffchen, ohne Schiffchen, Blick über die Weser ist schon viel dabei. Aber eben auch überraschend viele Blumenstillleben oder Personen, die dargestellt werden oder nochmal ein anderer Blick aufs Rathaus. Entwürfe für Architektur, die später gebaut wurde, also Entwürfe für die Güldenkammer von Vogeler haben wir sehr viele. Das fällt da alles mit rein. Und wir haben natürlich Schwerpunkte, weil die Künstler hier vor Ort gelebt haben, kamen natürlich dann teilweise auch so ganze Werkgruppen bei uns ins Haus. Aber man muss natürlich sagen, auch wir haben wieder nur einen Ausschnitt. Also bei uns landet dann halt nur das, was jemand als Kunst uns gegeben hat. Wenn ich jetzt natürlich sämtliche Schülerzeichnungen sämtlicher Schüler, wenn die digitalisiert werden, dann könnte man mal so eine richtig statistische, was wird denn hier eigentlich am meisten gezeichnet? Worauf stürzen die sich? Stadtmusikanten, doch der Dom, doch das Stadion. Was gibt es da für zeitliche Verschiebungen? Aber ich muss gestehen, wir haben keine Zeichnung, glaube ich, vom Weserstadion.
Weil es so spät erst gekommen ist und die Kunst älter ist.
Ja, also ich würde behaupten,
das ist zu modern.
Weserstadion haben wir nicht. Da komme ich erst jetzt drauf. Das Weserstadion haben wir nicht.
Gut, dass wir drüber sprechen,
Katja. Ja, erst jetzt merke ich es.
Das heißt, dann sehen viele Darstellungen der Weser oder der Landschaft auch noch ganz anders aus, als es heute aussieht.
Ja.
Weil es sind ja vermutlich auch dann Kunstwerke aus Zeiten, in denen es noch keine Fotoapparate gab.
Ja, genau. Und da wird es dann natürlich auch wirklich nochmal anders interessant. Also in der Zeitung, also der Weserkurier hat ja auch sowas mit so historischen Fotos. Das finde ich immer total spannend zu sehen. Wie sah denn hier die U-Bahn-Straße zu irgendeiner Zeit aus? Und wenn man jetzt eine Zeichnung hat, die sehr naturalistisch ist, also dass man auch die Chance hat, was drauf zu entdecken. Also wie ein Foto oder so, dass man merkt, naja, das geht jetzt nicht nur so um die Komposition oder so, dass man wirklich die Chance hat zu entdecken, wo ist das denn? Und dass sich den Ort findet und dann feststellt, das sieht aber irgendwie anders aus. Das ist dann schon auch ein Zeitzeugnis, ja.
Aber Katja, wenn ich dir so zuhöre, gewinne ich schon den Eindruck, dass du deinen Beruf nicht nur als irgendeinen Job siehst, sondern dass du das schon so auch irgendwie lebst, das Ganze.
Definitiv. Also ich würde aber behaupten, dass wir in der Kunsthalle das alle machen. Das ist kein 0815, nicht irgendwas, was man einfach nur so macht. Da steckt ganz viel Herzblut von allen drin und auch durchaus immer mal wieder Freizeit, weil es dann darum geht, das Projekt gut hinzubekommen. Man weiß, die Eröffnung ist, irgendwer fällt aus, eine andere hilft aus, damit zur Eröffnung auch wirklich alles an der Wand ist.
Aber es gibt noch Platz für andere Dinge in deinem Leben?
Ja.
Hobbys?
Ja.
Zum Beispiel?
Drachenboot fahren und Kajak fahren.
Wöchentlich. Richtig Training.
Ja.
Und du bist nicht die, die trommelt. Du bist die, die...
Ich bin die, die unter anderem Trainerin ist. Seit 2010, also seit ich nach Bremen gekommen. Ich bin in Bremen am Werdersee sitzend in ein Drachenboot gepurzelt. Aus Versehen. Das legte da an und fragte, ob ich mitfahren will. Und ich dachte, ich kenne hier ja keinen, die meinen mich gar nicht. Ich dachte, die meinen wen anders. Und dann bin ich aber letztlich eingestiegen und seitdem saß ich 3 bis 4 Mal die Woche im Boot. Und dann irgendwann auch nicht mehr nur in Anführungsstrichen im Drachenboot, sondern auch im Kajak, Stand-Up-Paddeln, also so die volle Breitseite. Dann habe ich mich zur Trainerin ausbilden lassen. Und 2017 habe ich zusammen mit der Bremer Krebsgesellschaft die Weser-Pinkies gegründet. Ein Team vor allen Dingen bestehend aus Brustkrebspatientinnen. weil es gibt international das sogenannte Pink Paddling. Das ist in Kanada gegründet worden. Da geht es um Reha-Sport letztlich für brustkrebserkrankte Frauen. Und das Drachenboot eignet sich da ganz besonders.
Okay, weil es den Rumpf stärkt.
Weil es eine Mischung ist. Also erstens, Sport tut immer gut. Es ist aber, bei Brustkrebs gibt es oft das Thema, dass der Lymphfluss nach den OPs in den Armen vor allen Dingen beeinträchtigt ist. Dadurch, dass oft Lymphknoten entnommen werden. Dann gibt es Lymphstauungen, man muss zur Lymphdrainage.
Und Lymph, das, ist das die andere Flüssigkeit neben dem Blut, die durch, durch unser Gewebe läuft.
Genau, und dann kann es halt sein, dass das staut in den Armen, also dass man wie einen geschwollenen Arm bekommt und so einen Dauerstau hat. Und den kann man dann natürlich durch Kompressionen, so Ärmlinge beheben. Aber das schränkt natürlich ein, die Lebensqualität. Und das Thema, den Lymphfluss wieder durch irgendwas anderes positiv beeinflusst zu bekommen, da eignet sich das Drachenbootfahren sehr gut. Das hat in Kanada ein Arzt festgestellt, weil wir erstens die Bewegung haben. Wir gehen in einen Armstretch, also der Arm ist ja erhoben beim Drachenboot, der eine und der andere geht weit nach vorne, also wir strecken die Arme. Wir machen das natürlich mit Gewicht, weil das Paddel wiegt ja schon auch was. Und es geht über die Wiederholung. Es ist eine gleichbleibende Bewegung. Es ist jetzt nicht so eine reißende, gewichtszerrende, schon eine kraftvolle Bewegung. Und wir setzen den ganzen Oberkörper ein. Also der Rumpf wird gedreht. Und in diesem ganzen Komplexen, und es hat natürlich viele Wiederholungen. Also ich sage das immer, wenn Mädels dann neu kommen, wenn ich euch jetzt sagen würde, so Reha-Sport, jetzt mach mal bitte 100 Wiederholungen, da guckst du mich an und sagst, ja, danke, ich gehe wieder, das ist mir eintönig, es ist langweilig, es ist irgendwie blöd. Wenn wir aber ablegen und dann einfach mal so den halben Werdersee lang fahren, dann sind das sehr viele Wiederholungen, wo immer wieder genau diese Bewegung gemacht wird. Ja. Aber man merkt es halt nicht. Also man kann sich nett austricksen, dass man das dann schafft.
Und kamst du dazu, weil du selbst betroffen warst? Oder?
Ich selbst bin Bekannte, nicht betroffen, Freunde? Meine Mutter hatte Krebs. Zwar keinen Brustkrebs, aber deswegen war ich in dem Krebsthema sozusagen drin. Und als ich halt den Sport hier in Bremen für mich entdeckt habe, habe ich natürlich gegoogelt, was ist das, wo gibt's das? Und stolperte dabei schon über dieses Pink Paddling und habe gedacht, oh, das stelle ich mir toll vor, so ein Teamsport. Das sind bis zu 20, die gemeinsam im Boot sitzen. Das macht ja noch viel mehr mit einem. Also man sitzt da gemeinsam. Es ist anders als beim, wenn man jetzt in einer Walking-Gruppe unterwegs ist. Wenn ich einen schlechten Tag habe, kann ich trotzdem mit. Und aber ich werde nicht abgehängt. Genau. Ich sitze mitten dabei.
Ja.
Es gibt auch immer wieder, dass Frauen kommen, die in der Therapie noch sind. Also die auch wirklich dann mal eine schwache Woche haben, wo Kreislaufkraft eigentlich gar nicht da ist oder sie sich so fühlt, als ob sie nicht da ist. Und ich sage mal, wenn es geht, also wenn du denkst, es tut mir gut, im Boot zu sitzen, dann komm. Ich sage auch mal, du musst das Paddel nicht mitnehmen. Mhm. Die nehmen aber eigentlich immer ihr Paddel mit. Und das Lustige ist, wenn sie das Paddel mal mit haben, paddeln sie auch immer und machen eigentlich auch nicht viel Pausen. Ich sage immer, du kannst die Pause machen, aber dann, ach nö, es geht doch aber. Und dann hinterher natürlich auch total glücklich sind, weil sie merken, wie viel Kraft halt doch da ist oder wie viel durch die Gemeinschaft an Kraft wieder kommt. Und natürlich ist es Abschalten auf dem Wasser, ist auch eine ganz starke Komponente. Man konzentriert sich im Boot einfach nur aufs Paddeln, auf den Takt, auf die Technik, auf die frische Luft, auf die Sonne im Gesicht. Da kann man wirklich mal abschalten. Da spielt alles andere drumrum. Selbst bei mir die Kunst, bei den Frauen die Therapie, das was auch immer, der Alltag spielt keine Rolle.
Ja, weil man ja auch abgelegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Man lässt das alles mal hinter sich. Man lässt das alles an Land.
Genau.
Man ist auch nicht erreichbar auf dem Wasser. Da ist man mal weg.
Einfach mal eine Stunde nicht da.
Schön.
Und das so halt ritualisiert dann durch jede Woche Training, macht ganz viel.
Und Haushalt?
Haushalt. Ja, der findet statt. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir da tierisch viel tun müssten. Ist nicht so weitläufig, da kann man viel Zeit auf dem Wasser verbringen.
Sehr gut. So, was gibt's noch? Lesen?
Ja, aber nicht mehr so viel. Also dadurch, dass ich so viel am Rechner sitze, ich bin lieber auf dem Wasser dann. Aber meine Geschichten hole ich mir tatsächlich inzwischen über Hörbücher. Also Hörbücher mache ich gerne, weil ich dann nebenher noch was anderes machen kann.
Nämlich?
Zum Beispiel nähen. Das ist was ich angefangen habe, auch erst während wir am Digitalisieren waren, weil dieses Langzeitprojekt, was sich ellenlang hinzieht, wo man natürlich so Teilerfolge hat, aber da wird ja nie was fertig.
Da braucht man
Genau, und da kam dann irgendwann, ach, ich fange mal an zu nähen, dann sich so ein Projekt vornehmen.
So, jetzt gucke ich das Oberteil an, was du trägst.
Nee, das ist alles nicht, selbst genäht, was ich hier trage.
Aber
nein.
Würde es schon reichen für ein T-Shirt?
Ja. Ich nähe vor allen Dingen aber Kinderkleidung oder Geschenke, Taschen, Kuscheltiere, solche Sachen.
Aber das T-Shirt passt zum Brillengestell. Das ist Absicht, oder?
Das ist Zufall. Nee, das ist Zufall. Das wusste ich heute
so ein
früh
Türkis
nicht,
ja, oben drin.
Aber das ist Zufall.
An den Ecken.
Aber es ist eine Farbe, die mir durchaus zusagt.
Und willst du dann auch Kinder haben eines Tages?
Ich wollte Kinder haben, aber es hat sich nicht ergeben. Aber ich bin leidenschaftliche Tante. Gleichzeitig ist es auch so, wenn ich Kinder hätte, würde ich das mit meinen Pinkies nicht mehr in dem Umfang machen können.
Du gibst da viel Zeit und Kraft rein.
Ja, es sind schon, das sind nicht nur die 1,5 Stunden Training oder 2 Stunden Training pro Woche. Das ist schon mehr. Also im Sommer sind es durchaus mal 10 Stunden die Woche, die da für alles drumherum. Eigentlich dachte ich immer, ich kriege Kinder. Ich liebe Kinder. Ich habe viel, mein ganzes Leben Babysitting auf alle Kinder, die um mich rum aufgepasst. Aber es hat sich halt einfach nicht ergeben. Aber es ist auch okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein offenes Thema wäre.
Ja.
Und irgendwann hat sich es einfach erledigt. Dann ist es halt einfach, da macht man anderes. Bei mir war nie der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, jetzt muss ich aber.
Yes, okay.
Oder ich gehe jetzt,
ja,
geh jetzt los und suche zwingend einen Partner, damit dieses Ziel umgesetzt wird. Es war bei mir nie.
Du bist auch halt sehr präsent und sehr stark, ne? Da haben bestimmt viele Typen, stehst du auf Typen?
Ja. Ja.
Probleme mit gehabt. Kann ich mir vorstellen.
Das war in der Phase, wo alle dann so,
wird sich
hier noch was ereignen? Die kleine Schwester kriegt. Ist das für dich okay? Und man sich permanent erklären muss. Und ich habe nur gesagt, das ist alles okay. Ich habe immer gesagt, wenn Kinder kommen, dann kommen sie. Sie sind herzlich willkommen, aber wenn sie nicht kommen, dann kommen sie halt nicht. Und vielleicht bin ich einfach nur in Anführungsstrichen, die Tante. Und die Freundin, die im Zweifelsfall halt auch immer Zeit hat, wenn bei anderen mal kurz der Haussegen oder irgendwas schief ist. Also so der Joker auch für Freundinnen, den sie ziehen können.
Und wie lange war die längste Beziehung?
Die ist.
Die ist.
Die ist. Jetzt muss ich überlegen. Ja, 9 Jahre.
Ja, ist doch gut.
Wird gerade 9. Ich mache Sachen entweder ganz oder gar nicht. Und dann auch mit viel Herz, Blut und Leidenschaft. Also
ja,
im wahrsten Sinne. Und dann mache ich das halt auch und dann viel. Also zum Glück habe ich halt einen Partner gefunden, der genauso viel Drachenboot und Kajak macht. Also dass wir das halt gemeinsam machen und dann.
Der auch aktiv ist.
Und, genau, auch aktiv und auch mit dem gleichen Hobby. Also Drachenboot und Kajak ist was, wenn es der Partner nicht mitmacht, wird schwierig. Also weil dann bin ich alleine auf dem Wasser unterwegs, bin alleine stundenlang da. Also wenn der macht wirklich aktiv mit, der ist Teil von dem Ganzen.
So, dann gucken wir jetzt in den Koffer.
Gott, was kommt jetzt?
Liebe Katja Riemer, neben dir siehst du diesen schicken Lederkoffer. Du darfst ihn aufklappen, dann wirst du viele Gegenstände sehen. Das sind keine Kunstwerke, das sind einfach nur irgendwelche Dinge, die da drin sind. Und du wählst ein Ding aus, nimmst es raus und erzählst, warum du dieses Ding ausgewählt hast und kein anderes. Was du damit verbindest, aus dem Bauch raus, was dir dazu einfällt.
Das ist ein spannender Koffer.
Ja, ja.
Ich mache voll das Frauenklischee.
Okay. Katja hält eine Packung mit einem Entspannungsbad hoch.
Die Entspannung, die ich nämlich viel öfter bräuchte, die ich zwar auf dem Wasser durchaus finde, aber dadurch, dass ich da ja meistens auch aktiv irgendwie rum, also die Zeit für mich und mal runterkommen.
Me-Time.
Me-Time. Und vor allen Dingen ist da Wasser drauf. Also meine Me-Time finde ich halt vor allen Dingen auf dem Wasser. Ich hätte fast, da war noch was Zweites drin, was ich mit hätte nehmen können. Das passt aber nicht, da steht drauf Zeit für Neues. Ich brauche nichts Neues. Ein Terminkalender, aber da ist so der Blick aufs Meer. Also zu gucken, mich immer daran zu erinnern, dass ich immer wieder auf die Inseln sollte. Also dass ich meine jährlichen, ich paddel wirklich rüber zur Insel und das auch mache und da Zeit verbringe, um runterzukommen und nicht vor lauter, ich könnte doch noch hier und da könnte ich doch mit den Mädels noch dahin paddeln oder so, sondern wirklich für mich ein bisschen besser auf mich selber aufpasse und mal Sachen mache und die Seele auch mal baumeln lasse. Deswegen das Tiefenentspannungs-Badesalz-Ding, wobei das bei mir selten das Badesalz ist, was das verursacht, aber
es geht um dieses,
einfach mal raus.
Ja. Mhm.
Raus, abschalten, Handy weg.
Und das fällt dir schwer, weil du auch gerne so ein lebendiger
Klar.
Mensch bist. Du hast so ein sehr aktives Wesen, finde ich. Bist sehr präsent und fröhlich.
Deswegen vorhin die Frage mit dem Glas halb voll und Glas halb leer, immer halb voll.
Gab es mal eine Situation, wo du traurig warst?
Klar. Immer wieder gibt es das natürlich. Krankheit, Verluste. Meine Mutter ist an Krebs erkrankt, da war ich 19. Also ich war im Abitur. Also es war wirklich während meiner Abiturprüfung mittendrin. Und das knallte bei uns total rein. Also das Thema krank und sterben war eigentlich wirklich nicht angesagt. Aber auch sie war 6 Jahre krank. Und die Zeit ist aber keine, die ich als überwiegend belastend, traurig, schwer in Erinnerung habe. Also es gab immer mal wieder schwere Momente, aber das Glas war immer halb voll.
Und weil ist sie nach 6 Jahren gegangen oder war sie nach 6 Jahren gesund?
Nee, sie ist nach 6 Jahren gegangen. Also ich war 24, als meine Mutter gegangen ist. Und wir haben sie halt bis, also es war halt mein ganzes Studium über. Also es war halt, ich bin deswegen auch nicht weggegangen aus Göttingen. Ich meine, Göttingen ist ein super Ort, um zu studieren. Also es war alles perfekt. Bin halt deswegen dort geblieben. Ich wollte eigentlich gerne ins Ausland mal Auslandssemester machen. Das habe ich halt alles nicht gemacht, weil ich war die Große und ich war da. Also ich hätte von mir aus auch nicht gehen können. Ich hätte ein halbes Jahr vorher nicht planen können, ich gehe da jetzt weg.
Das hätte sich für dich nicht richtig angefühlt.
War für mich nicht richtig. Also für mich war klar, ich mache, Göttingen ist zwar eine kleinere Stadt, aber eine weltoffene Stadt. Da kommt viel Welt auch hin und da kann man auch Sprachen lernen. Und ich habe einfach vor Ort alles das gemacht, was ich da machen konnte. Viele Sprachen gelernt.
Was sprichst du alles?
Naja, aktiv sprechen nicht mehr, weil dafür muss man es ja auch andauernd tun. Aber ich habe halt Französisch, Englisch, Italienisch kam dann im Studium dazu, Niederländisch, Latein, aber das spreche ich nicht. Das passte zur Kunstgeschichte. Also einfach auch die ganze Fachliteratur lesen zu können, ist nie von Nachteil. Aber dadurch habe ich halt schon, die Uni ist groß, die Uni ist bunt, da war viel Leben. Und auch bei uns, also ich habe zwar nicht zu Hause gewohnt, aber wir hatten ja auch lange Phasen, wo quasi nichts war. Also wo man dachte, jetzt passiert nichts, also jetzt ist alles gut, jetzt ist er weg. Man denkt so, ah, okay, jetzt zählen wir noch die 5 Jahre. Und nach 5 Jahren sagen wir, krebsfrei, danke. So, aber der Moment kam halt nicht, sondern irgendwann wurden die Intervalle von Rückfällen einfach kürzer.
Und das war Brustkrebs?
Es war kein Brustkrebs, aber einfach ein schwerer Krebs hätte ich gewusst. Also im Nachgang, irgendwer sagte mal, wisst ihr denn gar nicht die Prognose? Meine Mutter hat sich die Prognose nie sagen lassen.
Wie viel Zeit ihr noch bleibt oder was ist eine Prognose?
Ja, und ich habe im Nachgang erfahren, wie die Prognose gewesen wäre. Und die Prognose war halt nicht mal ein halbes Jahr. Aber sie hat halt 6 draus gemacht, weil sie mich und meine Schwester nicht alleine lassen wollte. Die wollte uns groß werden, begleiten weiter. Die hat sich gesagt, nee, die sind noch nicht mal im Studium.
Die
brauchen mich noch und gleichzeitig auch wollte sie leben.
Was war noch schwer?
Schwer war, dass zeitgleich zu meiner Mutter auch meine beiden Großeltern, also mütterlicherseits, auch beide Krebs hatten, versetzt. Also wir hatten einfach da so ein paar Jahre, wo ich auch weiß, mein Leben hätte anders laufen können, wenn das Glas nicht immer halb voll gewesen wäre. Also ich glaube, da war durchaus Potenzial, um depressiv
Traurigkeit
da gab es auch, also in dem, ich sage immer, das Jahr, nachdem meine Mutter gestorben war, habe ich viel nur da gesessen, habe die Wand angeguckt. Ich war einfach auch kaputt. Das war jetzt gar nicht so, dass ich da permanent am Weinen war und getrauert habe in dem Sinn, sondern ich war einfach kaputt. Hat einfach Energie gekostet. Haus auflösen, also Sachen drumherum starben eben auch noch diese beiden sehr wichtigen Bezugspersonen. Also die sind einfach wirklich ziemlich schnell hintereinander gestorben. Und gleichzeitig hatte ich aber halt immer meine Schwester und wir waren halt wie 1 und ohne einander. Und das gibt halt Kraft, aber es gibt halt einfach auch, wir hatten viel gute Laune auch in der Zeit und haben das Glas immer, also das, was unsere Mutter und ich glaube auch meine Großeltern uns mitgegeben haben, nimm die Challenge, pack sie bei den Hörnern und das Glas ist immer halb voll. Es gibt immer was, was du machen kannst, also verzweifel nicht, es sind auch immer Leute da, du bist nie alleine, da ist immer auch ein Netz drumherum und das Netz drumherum muss nicht immer Familie sein, sondern können auch sehr gute Freunde sein.
Ja.
Und dann gibt es Ersatzeltern und ganz viele Menschen, die alle was tun wollen. Man muss dann auch zwischendrin mal ein bisschen sortieren, dass man jetzt auch nicht Platz für alle Freunde der Eltern dann so hat, dass man die jetzt nicht alle automatisch übernimmt, sondern vielleicht auch
nur die einem gut tun.
Nur so ein paar, ja, oder einfach, dass es einfach zu viel ist. Also ich kann ja nicht mit Mitte 20 plötzlich nur noch über 40-Jährige als Freunde haben, weil ich sonst keine Zeit mehr für eigene Gleichaltrige habe. So. Also das sind so Prozesse. Aber letztlich war es eine Zeit, die uns stärker gemacht hat insgesamt.
Das ist ja auch eine Zeit, wo man eigentlich auch viel ausgeht und auf Partys, WG-Partys oder
ja, haben wir gemacht, klar. Ja, haben wir immer gemacht.
Das Leben gefeiert.
Ja, wir haben auch währenddessen die ganze, wie gesagt, das war ja 6 Jahre Krankheit, aber ja nicht die ganze Zeit. Und unsere Mutter hätte uns sonst was erzählt. Also erstens haben die manchmal auch einfach bei ihr dann und um sie herum stattgefunden. Sie hat munter mitgemacht.
Und gab es dann irgendwie, gab es ein besonderes Ereignis, an das du dich gern zurückerinnerst? Der Umzug nach Bremen?
Ja, der
das war ja der nächste Schritt. Nach Göttingen kam
nach Göttingen
Bremen.
Genau, und das war natürlich auch so weg aus Göttingen, schon auch ein Schritt und alleine und so. an Silvester, an einem 30. Dezember. Es schneite in Bremen. Es war glatt. Das Umzugsunternehmen weigerte sich quasi, das auszuladen. Umzugsunternehmen, weil an Silvester hilft einem irgendwie auch. Selbst die besten Freunde sind alle im Skiurlaub und sonst wo. Das war ein ziemlich lustiger Start. Und das Witzige war auch, als ich dann in der Kunsthalle startete, alle dann so, keine Sorge, das Winter haben wir hier nicht. Das ist ganz schnell wieder weg. Also 2010, ich kann sagen, der Winter ging bis in den März rein. Wir hatten die ganze Zeit Schnee und Eis. Ich bin Langlaufski gefahren am Werdersee. Es war kalt und dunkel und es war wirklich, es war so ein, ähnlich wie der letzte Winter. Es gab kein Sonnenlicht die ganze Zeit. Das war ein bisschen schräg. Vor allen Dingen habe ich ja endlich in einem Museum, habe da angefangen. Aber das Museum war nicht da, also irgendwie schon, aber es stand halt gerade ein Bagger mittendrin und es schneite durchs Dach, weil ja einfach komplett umgebaut wurde. Wir waren alle ausgelagert an verschiedenen Standorten. Das war schon witzig, in einem Museum zu sein, was gerade nicht als Museum funktioniert. Man bereitet ganz viel vor für dann, wenn es aufmacht. Aber
hast du ein Lieblingshörbuch?
Harry Potter. Aber in der Ursprungsversion von Rufus Beck gelesen ist einfach, ich will nicht sagen die Bibel, aber geht so schon so ein bisschen ran. Also Harry Potter, ich mochte nie Fantasy, habe ich nie mich für interessiert. Herr der Ringe, egal. Und Harry Potter habe ich mich lange deswegen gegen gewehrt. Ich war dann ja auch schon im Studium, als die, dann keine Ahnung, Band 4. Und irgendwann war aber nichts anderes zu lesen da und ich lag irgendwie, keine Ahnung, hatte eine Erkältung, lag im Bett, brauchte Lesestoff und habe es dann angefangen und habe die ersten 4 Bände in 4 Tagen durchgelesen. Mich dann eingereiht in Wann kommt endlich Band 5 und ab da dann. Und die Hörbücher, ich fand die Bücher schon toll, aber die Hörbücher, die waren nochmal so eine ganz eigene Welt und da fand ich, also das ist bis heute, wenn ich das höre, das macht ganz viel Erinnerung und Wohlfühl. Also wenn es mir mal richtig schlecht gehen sollte, würde ich mir, glaube ich, diese Hörbücher anmachen und abtauchen.
Liebe Katja Riemer, wir sind reif für die großen Fragen des Lebens. Bitte einmal 3 Zettelchen auswählen. Aufhalten, laut vorlesen und beantworten.
Bei wem solltest du dich vielleicht noch entschuldigen? Das ist eine gute Frage. Ich versuche ja ehrlich gesagt, mich, also abgesehen von so kleinen Alltagsgeschichten, Dinge, wo man vielleicht auch mal nicht direkt sich entschuldigt, sondern einfach auch mal sauer ist. Eigentlich versuche ich ja so Sachen so zu regeln, dass ich mich nicht, also der Moment, dass man denkt, ich hätte noch was sagen müssen.
Dass der gar nicht erst entsteht.
Das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen, wenn man früher auch mal jemanden hat gehen lassen müssen, wo es eigentlich noch nicht angesagt war, dass er geht, dass man das vielleicht bewusster und anders macht. Es haben mich damals auch Leute gefragt, hat sie dir noch letzte Worte gesagt? Und ich so, letzte Worte? Wir haben uns halt gesprochen, andauernd über alles Mögliche. Letzte Worte gab es nicht. Deswegen, da gab es auch da nie den Punkt, wo ich gedacht hätte, ich hätte doch gerne noch.
Meinte ich jetzt deine Mutter?
Ja, bei meiner Mutter. Also da gab es auch nicht irgendwas. Also da gab es nichts zu entschuldigen, wechselseitig irgendwie. Aber das ist so ein bisschen ähnlich. Also hätte ich...
Was war sie denn?
Was war sie?
Außer, dass sie deine Mama war. Hat sie noch irgendwas anderes im Leben?
Sie war Musiklehrerin, okay. Und hat viel mit Kindern gearbeitet und Jugendlichen.
Ich habe nur die gefragt, weil wegen dieser Famous Last Words, ob sie irgendwie eine Person... der öffentlichen,
nein, also sie war einfach meine Mutter.
Lebens eine Institution gewesen wäre, wo es da Leute gab, die da irgendwie was eine Erwartung gehabt hätten.
Also sie ist ja jung gestorben, sie war keine 45, wir waren jung. Und da man staunt, wie viele Fragen oder Dinge man so gefragt wird, immer mal wieder und denkt, also klar von engen Freunden gerne, aber auch von Menschen, die ein bisschen weiter weg, aber dieses Interesse daran, habt ihr denn die letzten Worte, habt ihr auch alles gesagt oder so? Und ich habe gesagt, nee, wir haben jetzt weder Abschlussgespräche geführt oder Abschiedsgespräche. Wir haben auch nicht die ganze Zeit über Abschied nehmen gesprochen, sondern wir haben halt einfach gesprochen über das, was uns halt gerade wichtig war. Und deswegen hatte ich auch nie das Gefühl, da fehlt noch irgendwas.
Die nächste,
Nummer
bitte.
2. Gab es verbotene Lieben in meinem Leben? Nee, tatsächlich einfach nicht. Keine verbotenen Lieben.
Was wäre denn eine verbotene Liebe?
Ja, das ist eine gute Frage, da fällt mir zum Beispiel gar nichts ein. Also, was für mich ein No-Go wäre, also ich, keine Ahnung, Mann meiner Schwester.
Ja.
Nö, stand aber auch nicht zur Debatte. Aber das,
Nächste.
Kam ich nicht drauf. Oder sonst wie Partner von anderen Menschen. Nein, habe ich nicht gemacht. wann bin ich verführt worden im Leben? Ich greife das mal weiter im Sinne von zum Sport verführt und zu meinem neuen Hobby verführt. Das war wirklich dieses, wie ich ins Drachenboot geplumpst bin. Das war, man könnte es Schicksal nennen. Also es war einfach so ähnlich wie heute Morgen an der Ampel.
Ja, als wir uns
ich
mit dem eine Stunde
nur so da
getroffen haben.
Aber als dann auch einfach machen, führt anscheinend zu netten Begegnungen und neuen Erfahrungen.
Ja, dankeschön. Und gibt es noch Themen, die dir auf der Seele liegen, die so das große Ganze betreffen?
Also ich würde behaupten, wenn man im Moment lebt und es nicht viele Themen gäbe, die einem auch manchmal gerne das Glas leerer werden lassen, dann ist man vielleicht nicht so ganz in dieser Zeit. Also Krieg, Ukraine, ein Trump, der was auch immer da treibt, wo ich gedanklich nicht hinterherkomme, immer nach irgendeiner Form von Sinn suche und einfach kein Sinn da ist, sondern einfach nur grober Unfug und einfach schädlich für sehr viele Menschen auf der Welt. Klimakrise, was kann ich selber, aber das große Ganze macht hier die ganze Zeit. Also da könnte man ja verrückt oder könnte ich definitiv verrückt werden, wenn ich nicht versuchen würde, mich zwar immer mal wieder auch lange damit zu beschäftigen, aber den Ausstieg aus den Gedanken zu finden. Die Leute sollen sich mal vertragen und friedlich sein. Gewalt ist schlicht und ergreifend einfach keine Lösung. Und Sachen durch die Gegend zu bomben, um irgendwelche komischen, spinnerten Gedanken durchzusetzen, was soll das? Grenzen verschieben? Nein. Also jedenfalls diese Grenze, territoriale Grenze, irgendwelche komischen Rohstoffdeals zu irgendwas zu machen, das macht alles keinen Sinn. Das ist eine Erde und wenn man gleichzeitig, also was mich wirklich verrückt macht, ist, wenn einerseits so die Nachrichtenmeldungen, also hier bombt, da bombt und hier fliegt irgendwas in die Luft und gleichzeitig danach Klimakrise und mit zum Thema Nachhaltigkeit, also die Feinstoffwerte sollten wir doch mal, wo ich denke, das, Meldung 1, 2, 3, 4 machen jegliche Form von mir hier eigentlich obsolet. Da kann ich mich hier noch so abstrampeln und nachhaltig leben, aber mit einer bescheuerten Bombe, die hier irgendwo wirft, ist das, was ich an Emissionen habe.
Lächerlich.
Ein Witz. So, und darüber nicht zu verzweifeln, das ist schon, aber das spielt in meinem Alltag halt, versuche ich wenig Raum, obwohl es natürlich schon so der Moment, wo Putin in die Ukraine einmarschiert ist, ich saß da fassungslos vor dem Fernseher, ich komme dann da auch nicht raus, ich gucke mir das stundenlang in allen Berichterstattungen, Experte X und Y und Z erklären mir die Welt, weil ich es verstehen will oder irgendwie versuche, für mich einzuordnen und daran nicht verrückt zu werden, das ist schon eine Aufgabe.
Mhm. Und wie hast du deinen aktuellen Partner kennengelernt? War das ähnlich schicksalhaft wie mit dem Drachenboot?
Ich habe ihn beim Drachenboot kennengelernt.
Okay, also damit hängt es zusammen dann.
Ja.
Und wie heißt der Verein?
Ich bin beim Bremer Sportclub.
Und müsst ihr euch auch verkleiden für irgendwelche Wettbewerbe? In Bremerhaven gibt es, glaube ich, so ein Rennen.
Drachenboot geht halt von jeder macht's bis Leistungssport. Und das Tolle am Drachenboot ist, dass wirklich jeder einsteigen kann, der schwimmen kann. Also Schwimmen ist halt Voraussetzung, weil man könnte ja kentern.
Bist du schon mal gekentert?
Ein einziges Mal. In 15 Jahren einmal. Das war eine Kenterübung und wir haben uns alle auf eine Seite geworfen. Also
um es zu provozieren.
Das hat auch geklappt, aber es hat mehrere Anläufe geklappt, denn ein Drachenboot sinkt nicht so schnell. Also
muss man dann dem Paddel hinterher tauchen oder schwimmt das?
Paddel schwimmt, alles schwimmt, auch das Boot schwimmt. Also man schwimmt dann neben dem Boot. Dann hat man die Herausforderung, das Boot wieder umzudrehen. Das ist nicht ganz so leicht bei 12,5 Meter Länge Boot. Aber eigentlich sinken die oder kentern die wirklich selten. Da muss man viel Blödsinn machen, was wir nicht machen. Aber deine Frage mit dem Verkleiden, also das, was viele ja kennen, ist Drachenboot, Betriebssportteams, Privatgruppen, Sportvereine. Irgendwer trifft sich auf einer Regatta. Und das Tolle am Drachenboot ist, ich kenne das aus keiner Sportart. Und irgendwie war das auch ein Teil, der mich gecatcht hat an dem Sport. Also erstens Mannschaftssport, zweitens, das ist so eine Mischung aus Festival, wo andere Leute so nach Schesel fahren oder so. Ich fahre dann halt zum Drachenboot. Da trifft sich alles, kreuz und quer, kunterbunt. Und halt wirklich von kann so gut wie gar nichts sportlich, will auch gar nichts sportlich, auf der gleichen Veranstaltung, aber die Leistungssportteams. Und das gibt es sonst nicht. Also beim Fußball kickt ja nicht auf dem, also die sind nicht auf einem Turnier, die Kreisklasse und die Champions League Teams. Das gibt's nicht. Und im Drachenboot gibt's das halt. Und dadurch ist es halt sehr bunt, sehr vielfältig, jung, alt, mit Sporthintergrund oder eher nicht so Sporthintergrund. Grund ist alles da zusammen und alle haben einfach eine gute Zeit und das ist ein besonderes Flair und das macht schon echt Spaß.
Wann ist das nächste Event, auf das du dich richtig darauf freust?
Also mein Highlight jedes Jahr ist Emdenrund. Das ist eine ganz tolle Regatta, das ist ein Langstreckenrennen, zweimal Also eine Runde 3,2 Kilometer, die zweite 4,6.
In Emden.
In Emden auf dem Stadtgraben. Das ist ein Verfolgungsrennen, man fährt also hintereinander auf Zeit. Und am Tag vorher ist eine Lampionfahrt. Also es ist immer Ende September. Wir haben eigentlich fast immer sehr schönes Wetter. Und wenn dann wirklich so 30 Drachenboote plus noch Kajaks und sonstige Boote da unterwegs sind, das macht schon sehr, sehr viel. Und das sind so Momente, das ist so wie Tiefenentspannungsbadesalz. Da kann ich abschalten. Da stehst du einfach nur da und bist glücklich. Und da
heißt es?
Emdenrund.
Und wie oft bist du noch in Heidelberg?
Ganz gelegentlich, aber ich bin da tatsächlich einfach nur geboren worden, weil das der nächste Kreißsaal in der Nähe war von.
Also es gibt ja keine Verwandten mehr, du bist wenn dann auch nur als Besucherin.
Genau, ich bin da nur als Besucherin, also nebendran wohnt zwar noch Familie auch, aber ich bin in Bremen auch einfach wirklich sehr angekommen und hier sehr glücklich. Inzwischen ist aber auch Familie weiter gen Norden noch gezogen. Ich bin hier eher so an der Küste.
Und bleibst du hier? Also ist das jetzt ein Job bei der Kunsthalle bis zur Rente oder willst du noch mal irgendwo was anderes erleben? Oder ist es noch offen?
Wenn ich möchte, ist das ein Job bis zur Rente. Man weiß ja nie,
was es hier gibt.
Vielleicht sind wir so schnell, dass es nichts mehr gibt. Ich glaube nicht.
Unwahrscheinlich, weil ihr bekommt jedes Jahr neues Zeug. Habe ich zumindest gelernt in diesem Podcast.
Genau, also wir bekommen jedes Jahr viel dazu. Also es wird, ich glaube, mir wird die Arbeit da nicht ausgehen.
Und hast du ein Lieblingskunstwerk? Ganz persönlich?
Bis vor ein paar Wochen war es unser James Turrell. Also das hier in der Kunsthalle gibt es ja diese Lichtinstallation von Turrell über 4 Etagen. Das ovale Loch, wo du dich quasi ins Universum reinstellen kannst zwischen hier und Neuseeland. Das ist ein ganz tolles Werk. Jetzt haben wir ja aber von Pippi Lottiris den Pixelwald. Und ich habe 2011 die Ausstellung mit Pippi Lotti zur Wiedereröffnung gemacht. Und als sie jetzt wieder kam, habe ich zwar nur aus der Ferne gesehen und begleitet, aber der Pixelwald, das ist, also wenn das Glas bei mir im Moment nicht halb voll sein sollte oder ich denke, heute ist ein schwieriger Tag, dann gehe ich einfach eine Etage tiefer, 5 Minuten Pixelwald und danach ist alles wieder gut.
Warum? Was macht der Pixelwald?
Der Pixelwald ist einfach mega schön. Der Pixelwald ist eine Rauminstallation, da gehst du eigentlich in die Pixel eines Videos hinein. Die einzelnen Pixel hängen von der Decke, die sind geformt aus so einem Kunststoff und von innen drin läuft halt das Video ab. Auf jedem Pixel. Du läufst halt durch die Pixel hindurch.
Und die sind und rechteckig? Dazu,
nee, die sind nicht rechteckig, die sind so
vieleckig.
Amorph, so Formen. Wie so Tropfen, aber nicht so richtig, aber so solche Gebilde, die da hängen. Und,
aber so groß wie eine Hand oder größer?
Ja, durchaus so. Unterschiedlich groß. Und du gehst in das Werk halt hinein, es ist also komplett dunkel, du hast einen spiegelnden Fußboden, manche haben auch das Gefühl, sie sinken, also das könnte runtergehen, geht's nicht, du kannst da sicher drauf laufen. Und es hat eine ganz besondere Tonspur, also es gibt Musik dazu und du tauchst einfach ein in eine komplett andere Welt und das bringt einen so runter. Also wer da schlecht gelaunt rausgeht, habe ich noch nicht erlebt. Und das ist wirklich toll. Im Moment ist das mein Lieblingskunstwerk.
Und gibt es irgendeins, das du unbedingt mal noch mal live sehen willst?
Es gibt so viele. Also es gibt natürlich vieles, wo ich sage, oh, würde ich mal gerne sehen. Aber ich reise da nicht zwingend hin. Also ich gucke eher, wenn es mal in der Nähe irgendwo auch vielleicht zu sehen ist.
Also bist du schon mal wegen dem Kunstwerk irgendwo hingefahren?
Ja, aus Studienzwecken durchaus. Also natürlich gibt es auch, also wenn man Kunstgeschichte studiert, das ist ehrlich gesagt das günstigste Reisebüro, was man haben kann. Jedes Jahr gibt es Exkursionen. Also ich war in Rom, ich war in Florenz, ich war mit der Uni in Gent, in Brügge, wo man halt so überall hin, Antwerpen, Rotterdam, da sind wir gezielt hingereist und haben dort halt einfach vor den Originalen was gemacht.
Ehrfürchtig gestanden.
Ja, Referate gehalten und die Technik angeguckt, die Werke analysiert, viele schöne Orte gesehen. Also natürlich, wenn ich heute irgendwo hinfahre, dann husche ich da auch immer ins Museum. Also das gehört einfach dazu. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendwas gibt, wo ich sage, da muss ich irgendwie noch hin, sonst habe ich hier eine offene Frage. Ich sehe das, was ich sehen kann, wenn ich sehe. Sonst würde ich auch verrückt. Also es gibt so viele Kunstwerke auf der Welt, wenn ich das Ziel hätte, die alle. Ich würde behaupten, ich habe schon sehr, sehr viel gesehen bei uns. Und deswegen ist manchmal mein Kopf auch echt voll von Bildern und braucht dann manchmal auch eher Natur und draußen, denn noch ein Museum.
Und auch wenn ich immer zurückgucke auf die Mitte des Gesprächs, dieser Koffer, dieses Badesalz, diese Sehnsucht ist deutlich zu spüren, nach ein bisschen mehr Auszeit, nach ein bisschen mehr Luft holen.
Genau, und dadurch, dass ich ja mal gerne viel auch mache, also mich selber auch dazu zwingen, mal runterzukommen. Und das geht für mich tatsächlich auf den ostfriesischen Inseln.
Und bist du auch schon mal nach Neuwerk gepaddelt?
Nach Neuwerk nicht, aber Spiekeroog.
Weil, was ich mich gefragt habe, ist, bist du satt oder bist du eher hungrig?
Beides.
Und was ist das, wo du sagst, das ist auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste für die nächsten 10 Jahre oder auch drüber hinaus?
Ich glaube, es gibt viele, wenn ich drüber nachdenken würde, gäbe es viele Orte, die ich noch erpaddeln möchte. Also Orte, wo ich sage, das ist nochmal ein Gewässer, da will ich nochmal hin. Jetzt gar nicht so unter, ich will das und das umrunden, also Kilometer machen oder so, sondern einfach vielleicht schöne Kanutouren, wo ich runterkommen kann. Da gibt es bestimmt noch vieles zu entdecken. Aber ich fahre auch gerne das, was ich schon gefahren bin.
Weil du es kennst und
weil ich weiß, dass es mir gut tut und ich es dann einfach mache. Also ich kann auch zum 10. Mal an die Mecklenburgische Kleinseenplatte fahren. Das ist jedes Mal toll. Es ist ja auch jedes Mal irgendwie anders.
Liebe Katja Riemer, wenn du so einen Strich ziehst, wie bringst du es in eine Nussschale? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens inzwischen, wo angekommen zu sein, wo ich nie gedacht hätte, dass ich hin will, aber dort gelandet bin und festgestellt habe, dass es da viel zu entdecken gibt. Und es auch gut ist. Und ich tatsächlich angekommen bin. Also ich fühle mich hier schon wirklich sehr wohl.
Ja, und du bist eine Macherin. Du bewegst sehr viel in dieser Kunsthalle mit dem Digitalisieren. Und du nähst und erschaffst Neues und ermutigst Menschen durch die Paddelgemeinschaft, ihr Schicksal, sich nicht damit abzufinden, sondern selbst in die Hand zu nehmen.
Das schon, wobei ich immer, also das mit dem Pink Paddling, als das Menschen ja auch mitbekommen haben, dass ich das mache, die dann gesagt haben, boah, so was Schweres noch in der Freizeit, nebenbei noch so ein Thema, such dir doch was Schönes. Und ich immer gesagt habe, das ist so schön. Das ist jetzt nicht, ich mache das nicht, weil es sinnstiftend ist oder so. Ich verbinde da gar nicht so Worte, sondern ich merke einfach, ich mache es gerne und es tut anderen gut. Und deswegen mache ich es auch wirklich einfach gerne. Und das Thema der Krankheit spielt bei uns so selten eine Rolle. Das ist das lebenslustigste, quirligste Team, was ich je trainiert habe. Und das, also dass ich diesen Sport für mich entdeckt habe, das ist ein großes Geschenk.
Ich fand es ein sehr schönes Geschenk, dass du dich heute auf dieses Abenteuer eine Stunde Reden eingelassen hast und hier mitgemacht hast.
Sehr gerne.
Bei diesem Podcast von Bremen 2. Wer weiterhören will, also ich muss ja sagen, obwohl Katja Riemer in Heidelberg geboren wurde und dann die ersten 3 Jahre in
Pforzheim
gewohnt hat, hört man ja bei ihr gar keinen Dialekt.
Zum Glück nicht, könnte ich sagen. Sobald ich bei der Familie bin, kommt da raus.
Da schwäbelst du.
Ja.
Also wer weiterhören will, kann anklicken, warum sich diese angehende Fluglotsin ihren Dialekt abgewöhnt hat. Das ist die Geschichte von Amelie Schlosser. Einfach hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp: Innenwelt, der Psychologie-Podcast. Host Verena Kappel spricht mit Psychologinnen und Psychiatern über Themen von A wie ADHS bis Z wie Zukunftsangst. Weniger Vorurteile und Stempel, dafür lieber tiefgehende, wissenschaftlich fundierte Gedanken. Das ist der Ansatz des Podcasts Innenwelt, ideal für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Gerne mal reinhören in der ARD Audiothek.